Ihr Lieben, nehmt euch in Acht. Das Unheimliche kommt nicht nur bei Nacht. In einer weiteren Folge dieses schrecklichen Podcasts mit dem albtraumhaften Titel Telekadi. Hey, ich bin's, Kadi, aka Cold Mirror, und es ist Halloween! Die Zeit der Fledermäuse, Riesenspinnen, Hexen, Monster, Geister und Kürbisse. Aka die allergeilste Zeit im ganzen verdammten Jahr, whoop! Zumindest zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme. Und da kann ich natürlich nicht anders, als mich mit etwas zu befassen, was mir als Kind regelmäßig, auch unabhängig von Halloween, Schauer über den Rücken laufen ließ. Gänsehaut. Nein, nicht die Filme mit Jack Black von 2015 und 2018. Ich meine die Serie. Oh nein, nicht die von Disney Plus von 2023 mit dem Typ von Friends, die nach der zweiten Staffel gecancelt wurde. Ich meine Gänsehaut, die Stunde der Geister. Eine Mystery- bzw. Horrorserie, speziell für Kinder, die im Oktober 1995 zum ersten Mal im amerikanischen Fernsehen lief. Das heißt, sie hat jetzt 30-jähriges Jubiläum, ey! Und ich schwöre, als die Parasiten, die mein Gehirn steuern, auf die Idee gekommen sind, zu dieser Serie einen Podcast-Teil zu machen, haben sie nichts davon gewusst. Das ist mir erst jetzt bei der Recherche aufgefallen. Es ist Schicksal, als hätten die Geister es so gewollt. In Deutschland ist die Serie auf Pro7 am 31.10.1997 zum ersten Mal gelaufen, direkt an Halloween, wo ich es wahrscheinlich damals zum ersten Mal auch geguckt habe. Und ich gehe mal davon aus, jeder hat so die eine Kindheitserinnerung an irgendwas Gruseliges, was man damals gesehen hat, aber man hat keine Ahnung, wo das her ist, wo man es gesehen hat. War das ein Film? War das eine Serie? Hat man das vielleicht nur geträumt? Und diese Erinnerung verfolgt einen, seit man klein ist, aber man kennt den Ursprung nicht. Und bei mir war es jahrelang eine vage Erinnerung an irgendwen, der sich eine Maske aufsetzt, aber die dann nicht mehr abbekommt und sie wird zum neuen Gesicht. Ich habe es in meinem Gedächtnis gespeichert als extrem eklig und schlimm und konnte dieses Bild aber lange Zeit nirgendwo zuordnen und habe mich deshalb unheimlich gefreut, dass das ausgerechnet die Pilotfolge der Gänsehaut-Serie ist. Sie heißt Die Geistermaske, ist ein Zweiteiler und deshalb nehme ich sie jetzt in diesem Podcast auch auseinander. Nicht, weil Jubiläum von Gänsehaut ist, sondern einfach so, weil mich diese Erinnerung plagt. Und das Ganze bestreue ich mit bescheuerten Funfacts und viel Liebe für kleine, lustige Details, wie zum Beispiel Grabsteine. Es fängt schon lustig an mit den deutschen Folgentiteln, die sind ganz fantastisch. Die Geistermaske, die Geisterhöhle. Wer die Geistermaske trägt, Geisterspiel, das Geisterpiano, der Geisterhund. Es zeichnet sich ein Schema ab. Eigentlich enthält jeder Folgentitel effektheischende Wörter wie Geist, Mutant, Monster, Grusel, Spuk, Schrecken. Oder es ist einfach nur ein normaler Gegenstand, wo unheimlich davor eingefügt wurde. Das unheimliche Labor, die unheimliche Kamera, die unheimliche Puppe, die unheimliche Kuckucksuhr. Die englischen Titel waren da ein bisschen rabiater, was bei uns mit die unheimliche Kamera betitelt wurde, heißt im Original Say Cheese and die. Bitte lächeln und sterben. Diese Titel sind kurz und knapp, nicht zu abstrakt. Sie sind gleichzeitig Schock, aber auch Lockmittel für Kinder. Und das war Absicht. Die Gänsehaut-Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe. Englischer Originaltitel ist Goosebumps. Und das ist eine Reihe von Gruselbüchern, geschrieben in den frühen 90ern vom Autor Bob Stein, der seinen vollen Namen Robert Lawrence Stein irgendwann zu R.L. Stein abgekürzt hat. Einzig und allein aus dem Grund, weil er dachte, das klingt eher nach so einem seriösen Schriftsteller. Aber er hat schon in sehr jungen Jahren angefangen, Geschichten zu schreiben. Denn eines Tages mit 9 Jahren ist er auf den Dachboden seiner Eltern gegangen und hat dort eine alte Schreibmaschine gefunden. Allein das klingt schon wieder Anfang einer Horrorgeschichte, aber das ist einfach sein Leben. Und diese Schreibmaschine hat sein Leben maßgeblich verändert. Im ersten Gänsehautfilm kommt diese Schreibmaschine auch vor, auf der die fiktive Version von Bob Stein, gespielt von Jack Black, Monster erschafft, um an doofen Rüpel, die ihn damals in der Schule geärgert haben, in seinen Geschichten Rache zu nehmen. Aber die Monster entkommen der Geschichte und suchen die reale Welt heim. Und auch in einer Folge der Gänsehaut-Serie gibt es eine Anspielung an Bob Steins Kindheit. Deutscher Titel ist Die magische Schreibmaschine. Wundert mich ja, dass sie es nicht Die unheimliche Schreibmaschine genannt haben. Und darin findet ein Junge eine Schreibmaschine und stellt fest, alles, was er schreibt, passiert später wirklich. Der englische Originaltitel des Buches und der Folge ist übrigens The Blob That Ate Everyone. Und das betiteln die mit Die magische Schreibmaschine. Soll ich einschlafen vor Langeweile? Der Blob, der alle gefressen hat, ist so ein geiler Titel. Das ist lustig, das catcht mich. Ey, aus irgendeinem Grund weiß ich genau, was in der Geschichte passiert. Und es passt halt voll gut zu einem Kind, was gerade eine Schreibmaschine gefunden hat und davon träumt, Horrorautor zu werden. Exakt so würde ich meine Geschichte auch nennen. Und das ist einer der Gründe, warum Gänsehaut so beliebt war, weil es sehr gut die kindliche Psyche wiedergespiegelt hat, womit man sich dann als junges Kind identifizieren konnte. Ganz so schleimig, gruselig, dramatisch wie der Blob, der alle gefressen hat, war Bob Steins Kindheit nicht. Er hat in einer recht gut betuchten Gegend gewohnt, aber seine Familie war recht arm. Er musste zur Schule die alten Klamotten von seinem Cousin tragen, sie konnten sich nichts Neues leisten. Und er war immer recht schüchtern, ist so das weirde Kind gewesen, ist nicht viel rausgegangen. Er war irgendwie komisch. Alles, was er machen wollte, war schreiben. Und er hat dann versucht, Freunde in der Schule zu kriegen, indem er kleine Heftchen geschrieben und bemalt und selbst zusammen getackert hat. Er wollte auch zuerst Comic-Künstler werden, hat dann aber schnell gemerkt, oh scheiße, ich kann es auch nicht zeichnen. Und dann haben die Lehrer ihm seine selbstgeschriebenen Geschichtchen auch noch weggenommen und meinten, du musst jetzt mal echt damit aufhören. Hat er zum Glück nicht gemacht. Zu seiner Bar Mitzwa hat er dann eine neue, richtig geile Heavy-Duty-Büro-Schreibmaschine gekriegt, wo er dann seine ersten richtigen Geschichten mit einem Zeigefinger seiner linken Hand, weil er Linkshänder ist, geschrieben hat. Denn damals konnte er noch nicht mit beiden Händen schreiben. Und naja, heute auch nicht. Laut eigener Aussage hat er mit diesem einen Finger über 300 Bücher geschrieben. Und deshalb ist dieser Finger jetzt total krumm und schief und hässlich. Und er hat jahrelang mehr so Quatsch gemacht, für Humormagazine gearbeitet. Und irgendwann hat er mit seiner Frau, die gleichzeitig seine Editorin war, geredet und sie meinte, oh, Jugendhorrorautor, ne? Oh, ich hasse die voll. Ey, du könntest das machen. Mach das mal. Hier ist der Titel, Blind Date. Geh nach Hause, denk dir was aus, schreib irgendeinen Scheiß. Und aus diesem random, wütenden Haha, ja, mach mal, ist R.L. Steins erster Horror-Jugendroman entstanden, der direkt ein Bestseller wurde. Blind Date. It wasn't a date. It was a nightmare. Darin geht es um einen jungen Mann, der sich in eine Frau verliebt, obwohl er sie noch nie gesehen hat, sondern nur ihre Stimme am Telefon gehört hat. Und es ist Bob Stein bis heute peinlich, weil es halt irgendwie nicht seine Idee war. Aber es hat den Anstoß gegeben für viele weitere Horrorgeschichten. Zum Beispiel die Reihe Fear Street, wo es um Teenager geht, die übernatürlichen Bedrohungen in ihrer verfluchten Straße zum Opfer fallen. Und irgendwann war dann so die Überlegung, also für jugendliche Horrorromane zu schreiben ist ja schon ganz nice, aber es gibt irgendwie keine für Kinder, die gerade angefangen haben, lesen zu lernen. So 7- bis 12-Jährige. Wieso gibt es denn keine Bücher über Geister, Monster, Hexen, Mumien, Mutationen und dem Konzept des Todes für Zweitklässler? Fu und Fahrer verrotten auf dem Friedhof. Das ist aus irgendeinem Grund ein unangetasteter Markt. Lass das mal machen, das ist doch voll die gute Idee. Das hat sich bis jetzt noch keiner getraut. Und der Bob Stein war ein bisschen zögernd und dachte sich, ja komm, probier ich mal. Ich kann ja mal 2 oder 3 Bücher schreiben. Hat er gemacht. Und dann stand es monatelang in den Regalen von Büchereien, unangetastet. Kaum jemand kannte ihn als Autoren. Es gab kein Marketing, keine Werbung, keinen Hype. Aber so nach und nach haben sich das die Kinder dann per Buschfunk und geheimer Mundpropaganda gegenseitig empfohlen. Ey, das ist voll gruselig. Sodass es immer erfolgreicher wurde. Und aus diesen 2, 3 Büchern sind dann irgendwann 62 geworden. Wo es dann später auch noch Spin-offs zu gab. Und mittlerweile gibt es über 200 Bücher in dem Gänsehaut-Franchise. Und man muss dazu sagen, als es dann richtig gut lief, ist 2-mal im Monat ein neues Buch raus. Gekommen. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Alle 2 Wochen hat der Bob Stein einen Kinderhorrorroman rausgeknallt. Bestseller. Geschrieben mit seinem einen krumm hässlichen Finger. Wie zum Arsch hat er das gemacht? Er hatte einen ganz besonderen Trick. Er schreibt seine Geschichten rückwärts. Er macht genau das gleiche wie bei seiner ersten, haha, ja, versuch's mal, Blind Date Geschichte. Er hatte ja nichts weiteres als den Titel, musste sich dann aber eine Geschichte dazu überlegen. Er fängt also an zu schreiben mit irgendeinem dummen, knackigen Titel. The Cuckoo Clock of Doom. Die Kuckucks Uhr des Verderbens. Der tatsächliche deutsche Titel ist aber Die unheimliche Kuckucksuhr. Und von diesem Titel ausgehend denkt er sich das Ende der Geschichte aus. Wie kann man eine Kuckucksuhr gruselig machen? Okay, es geht um Zeit. Zeitreise. Ein Junge guckt eine Uhr an und denkt, ach du Kacke, ich habe aus Versehen die Existenz meiner kleinen Schwester ausgelöscht. Alles klar, das ist mein Ende. Wie kommt es dazu? Und erst dann beginnt er Handlungspunkte zu überlegen, wie kommt der Junge zu der Uhr? Wo kommt die her? Okay, die Schwester ist voll scheiße und die Uhr ist magisch und die läuft rückwärts. Und weil der Bob Stein das Ende der Geschichte ja schon kannte, war das Finden des Anfangs dazu dann ganz einfach. Das ist schon mal irgendwie eine faszinierende und auch irgendwie motivierende blinde Methode mit dem Schreiben anzufangen. Und sein Trick, das Ganze in 2 Wochen rauszuknallen, war, er hat jeden Tag diszipliniert 2000 Wörter geschrieben und dann aufgehört. Und somit hat er in 2 Wochen 20.000 Wörter zusammen, was für einen Kinderroman für 7-Jährige vollkommen ausgereicht hat. Das waren meistens so circa 100 Seiten, schön große, gut lesbare Schrift mit ordentlich Zeilenabstand dazwischen, damit auch jeder Leseanfänger das ganz unklumpiziert konsumieren konnte. Und es gibt ja den Spruch, man soll ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen, aber holy shit, das ist sowas von nicht der Fall bei den Gänsehautbüchern. Die Bilder auf den Covern wurden gezeichnet von Tim Jacobus und ich stelle mir vor, ich stehe als Kind vorm Bücherregal, darf mir eins aussuchen und da geht mein Blick natürlich zu dem, was mich optisch am meisten reizt. Ganz klar nehme ich dann das Buch, was mit extrem übersättigten, knalligen Farben die weirdesten Sachen darstellt. Ein gigantischer pinker Blobschleim, der die ganze Stadt auffrisst, ein Kind mit einer grün sabbernden Monstermaske, Skelette bei einer Grillparty oder, keine Ahnung, 4 Dinosaurier in einer Telefonzelle. So ein Bucheinband hypnotisiert mich, das macht mich neugierig. Und ich, als Kind, suche mir das dann aus, weil das so gruselig aussieht und fühle mich auch irgendwie ein bisschen cooler, so ein Buch in meinem Kinderzimmer stehen zu haben. Und es ist mir scheißegal, worum es in dem Buch geht. Fun Fact: Der Künstler Tim Jacobus wusste oft auch nicht, worum es in den Büchern ging. Manchmal hat er auch nur den Titel bekommen. So, zack, say cheese and die. Das ist in 2 Wochen fertig. Der Stein ist schon am Tippen mit seinem einen krummen Finger. Tja, mal ran, mal mal was dazu. Was dann dazu geführt hat, dass die Story manchmal gar nichts mit dem Bild zu tun hatte. Zum Titel Say Cheese and Die hat er dann ein Polaroid-Foto gemalt mit einer Skelettfamilie beim Grillen. Das Problem war, das kam gar nicht in der Geschichte vor. Und das ist dem Verlag Scholastic, unter dem das Ganze lief, dann doch etwas negativ aufgefallen. Und dann musste der Bob Stein die Story nochmal umschreiben und Skelette beim Grillen in einer hastig eingefügten Traumsequenz vorkommen lassen, damit der Inhalt zumindest ein bisschen was mit dem Bild auf dem Einband zu tun hat. Weil das neu zu malen dauert länger, als mal eben 2, 3 Sätze schreiben. Somit war alles rund, große Überschrift, Goosebumps mit schleimigen Buchstaben, unheimlich gutes Cover, Art, einfach lesbare Geschichten und es gab keinen festen Protagonisten. Es war immer wieder eine neue Story mit einem neuen Kind, völlig unabhängig voneinander. Man konnte also irgendeins der Bücher schnappen und brauchte kein Vorwissen. Die Geschichten sind auch immer aus der Perspektive eines Kindes erzählt, das übernatürliche Dinge erlebt, aber die Erwachsenen glauben das nicht. Und es wird immer gruseliger, bis es am Ende einen lustigen Plot-Twist gibt. Ahaha, das Grauen war ja gar nicht so schlimm, denn im Herzen macht der Stein halt immer noch gerne Quatsch. Es soll ja eine Geschichte für Kinder sein. Es ist kein expliziter Horror-Thriller. Aber oft wird das Ende auch offen gelassen und man weiß nicht, existiert das Grauen weiterhin? Und diese Ungewissheit, die löst dieses Gefühl im Leser aus. Eben eine Gänsehaut. Ein Erfolgsrezept. Die Bücher haben sich über 400 Millionen Mal verkauft, wurden in 35 Sprachen übersetzt und Gänsehaut ist weltweit die zweiterfolgreichste Kinderbuchserie überhaupt. Erster Platz ist belegt von, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist irgend so ein Zauberlehrling, der in die Schule Hogwarts geht und gegen jemanden namens Waldemar kämpft. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Gänsehaut existiert mittlerweile nicht nur als Buchreihe, sondern auch als Comics, als Videospiele, Hörspiele, Kinofilme und Fernsehserien. Gänsehaut, die Stunde der Geister von 1995, lief 4 Staffeln lang, hatte 74 Folgen, die immer so etwas über 20 Minuten lang waren. Und nicht das erste, sondern das 11. Buch, Die Geistermaske, diente als Vorlage für die Pilotfolge, die ich nun wie ein verrückter Gruselwissenschaftler in meinem unheimlichen Labor dissektieren und mit meinem schleimigen Gehirn analysieren werde. Das Intro einer jeden Folge beginnt damit, dass ein Mann mit einem Aktenkoffer durchs Bild geht und auf dem Koffer ist der Name R.L. Stein zu sehen. Doch der Aktenkoffer klappt auf, alle Dokumente, alle Geschichten fliegen raus und verteilen sich in der Welt. Entweder gewollt oder ungewollt, der Mann mit dem Aktenkoffer hält sich jedenfalls nicht auf und blickt nur auf eine Stadt, zu der seine Geschichten fliegen. Eine herumfliegende Seite verwandelt sich in einen merkwürdig geformten Schatten, der die Hauswände entlang kriecht, vorbei an einem Werbeplakat einer Frau, deren Werbelächeln sich in ein unglückliches Schmollen verwandelt. Dann fliegt der Schatten vorbei an einem Hund, der erst friedlich herumsitzt und dann gelbglühende Dämonenaugen bekommt. Und das ist so gruselig, dass direkt die ganze Welt stehen bleibt. Denn anscheinend war es den Leuten, die damals für visuelle Effekte verantwortlich waren, nur möglich, diese glühenden Augen einzufügen, wenn sie ein perfekt unbewegliches Standbild hatten. Das wäre jetzt so nicht aufgefallen, nur diese Aufnahme von dem Hund hat im Hintergrund auch ein paar Leute, die vorbeigehen. Und da wurde das Band der Filmaufnahme einfach angehalten und die Menschen bleiben in der Bewegung stehen. Weiß nicht, ob das jetzt schon als Filmfehler gilt. Die Folge hat noch nicht mal richtig angefangen. Wir sind nur ein paar Sekunden im Intro drin, aber haben jetzt schon ein wunderbares Beispiel für die 90er Jahre Visual Effects, die uns in dieser Serie erwarten werden. Der komisch geformte Schatten fliegt weiter umher, kriecht durch eine Tür, die sich öffnet und uns, den Zuschauern, einen Einblick in den Schrecken gibt, der uns bevorsteht. Grüner Schleim sammelt sich am Rand des Bildes und Ausschnitte aus diversen Folgen werden gezeigt mit Monstern und Leuten, die schreien. Und dann erscheint der wabbelige, neongrüne, schleimig tropfende Titel Gänsehaut, die Stunde der Geister. Und da erkennen wir, der herumfliegende, merkwürdig geformte Schatten war der schleimig verschmierte Anfangsbuchstabe G des Wortes Gänsehaut. Das ist also eins dieser Gs in meiner Umgebung, von dem Pop-Ups auf gewissen Webseiten immer werben. Ha, das ist wohl aus diesem Intro. Cool. Fun Fact: Der Typ, der am Anfang mit dem RL-Steinaktenkoffer durchs Bild geht, wurde nicht vom Autor höchstpersönlich gespielt, aber vom Produzenten der Serie, Patrick Doyle. Und das Hafenstädtchen, auf das er blickt, das selbstverständlich als Standbild eingefügt wurde, um da den 90er-Jahre-Effekt von herumfliegenden Seiten einzubauen, ist der Ort Tadoussac in Quebec in Kanada. Zu erkennen an einer Kirche, die rechts im Bild mit spitzen Turm und hohen Dreiecksfenstern zu sehen ist. Allerdings spiegelverkehrt. Die Kirche ist in Relation zum Meer dahinter eigentlich andersrum. Die Gänsehaut-Stories spielen zwar alle in fiktiven Orten der USA, produziert wurde das Ganze aber in Kanada, hauptsächlich in Ontario und Toronto, weil das günstiger war. Man musste ein bisschen weniger Steuern zahlen und es sah gerade noch so aus wie amerikanische Städte, sollte aber auch nicht optisch lokalisierbar sein. Vielleicht haben sie deswegen das Bild umgedreht. Aber das Beste war, die Arbeitszeitregelung für Kinderdarsteller waren in Kanada nicht so streng. Toll! Und davon sehen wir gleich ein paar. Doch zuerst ein Wort vom Autor. In einer Reihe von hässlichen Masken reiht sich sein Gesicht ein. Es ist wunderbar. Und R.L. Stine stellt sich vor. Hallo, ich bin der Autor der Gänsehautbücher. Das hier ist meine Lieblingsstory. Und dann spoilt er einfach alles, was in der Folge passiert. Ja, also es geht um eine unheimliche Maske und Carly Beth setzt sie auf und kriegt sie nicht mehr ab, aber dann doch und wird gerettet durch die wunderbare Kraft der Liebe. Und er beendet diese extrem aufregende Einleitung für die erste Folge, die Pilotfolge, die den Ton dieser Serie angeben soll, dann damit: Ja, was soll daran denn gruselig sein? Ihr Lieben, nehmt euch in Acht, das Unheimliche kommt nicht nur bei Nacht. Oha, das ist ja richtig wild. Also dieses Intro war sehr speziell. Ich bin direkt vom Hocker gefallen, aus dem Fenster geflogen bin ich vor Aufregung. Und dann habe ich mir Interviews mit ihm angeguckt und dachte, oh Gott, er redet immer so. Total trocken, monoton, heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Und irgendwie fand ich das dann ganz sympathisch. Vielleicht war diese Aufnahme fürs Intro der crazieste Ausbruch von Gefühlen, den er je hatte. Und dann geht die Folge los. Wir sehen zwei Mädchen, die mitten in der Nacht spazieren gehen und ganz verwundert sind. Hey, da ist ja ein neuer Laden, den kenne ich gar nicht. Gibt's da vielleicht was für Halloween? Um schon mal subtil das zeitliche Setting dieser Geschichte zu setzen. Es ist ein Raritätenladen, dessen Fenster bis oben hin vollgestopft sind mit diversen Gummimasken. Ein Tiger, ein Totenkopf, ein Zombie, ein schwuler Zombie mit Nietenledercap, alles dabei. Es ist ziemlich gruselig, wie die Mädchen feststellen. Unsere Protagonistin heißt Carly Beth. Sie ist ein kleines Mädchen mit blonden Haaren, rosa Rollkragenpulli und einer aus irgendeinem Grund kanadisch anmutenden karierten Jacke. Und wir wissen ihren Namen, weil ihre beste Freundin Sabrina ihn laut sagen muss: Carly Beth! Damit Carly Beth endlich mal den Blick vom Schaufenster abwendet. Sie ist ganz fasziniert davon und fletscht lüstern die Zähne bei der ganzen Gruselei. Auswahl. Und als die Mädchen weggehen, guckt ein creepy Typ mit ekligen Pusteln auf der Seite seines Gesichts aus dem Fenster hinter ihnen her. Carly Beth entschließt sich, einen Kürbis zu suchen, auf den letzten Drücker, kurz vor Halloween, auf irgendeinem Feld, das anscheinend öffentlich zugänglich ist und, ich wiederhole nochmal, mitten in der Nacht. Da hat sie sich bestimmt gedacht, ja, solange es dunkel ist und mich niemand sieht, ist alles umsonst heute. Aber sie hat Schiss. Ein Wolf heult in der Ferne und sie glaubt, sie werden verfolgt. Carly Beth ist nämlich voll der Angsthase, lässt sich total leicht erschrecken, was Sabrina, die ja angeblich ihre gute Freundin ist, direkt ausnutzt und sie von hinten anpackt und sich dann kaputt lacht. Verängstigt will Carly Beth nun einen Kürbis einsammeln, die, Fun Fact, botanisch gesehen eigentlich Beeren sind, sogenannte Panzerbeeren. Aber weil sie nicht süß sind, denken viele, es ist Gemüse und weil sie gleichzeitig irgendwie Früchte, aber auch Gemüse sind, fallen sie in die merkwürdige Mischkategorie Fruchtgemüse. Die OGs unter ihnen, werte Zuhörer, wissen wissen das natürlich alles schon. Die meisten Kürbisse, die Carly Beth findet, sind entweder kaputt oder vergammelt. Aber einen schönen sieht sie dann doch noch. Und gerade als sie ihn pflücken will, regt sich etwas im Boden. Die Kürbisse um sie herum erwachen zum Leben und greifen nach ihr. Aber es sind nur zwei doofe Jungs, die sie erschrecken wollten. Chuck und Steve, ihre Schulkameraden, nehmen die Kürbismasken ab und lachen sich kaputt. Das war spitze. Dein Gesicht ist ganz weiß.
Boah, da würde ich aber auch lachen, du mega guter Gag.
Es hat sich richtig gelohnt für die beiden Jungs, da mitten in der Nacht im Dreck zwischen vergammelten Kürbissen zu liegen, um ein Mädchen, was sehr schreckhaft ist, zu erschrecken. Nee, war schon lustig. Carly Beth ist ganz außer sich und rennt weg und wir erfahren, dass sie immer nur von allen geärgert wird, eben weil sie sich wegen jeder Kleinigkeit erschreckt. Und ihre Freundin Sabrina rennt hinterher, hey, warte, warte, und versichert, ich würde dir nie wehtun. Obwohl sie ja vorhin selbst Carly Beth erschreckt und sich kaputt gelacht hat. Sie ist Teil des Problems. Wie lange kennen die beiden sich schon? Haben sie sich heute erst kennengelernt, dass sie die Ängste ihrer besten Freundin nicht kennt? Carly Beth ist traurig und umarmt Sabrina. Warum ich? Warum ärgern die mich? Und anstatt sie zu trösten, sagt diese vollgute Bestie, allerbesten BFF-Forever-Freundin, ja, du bist aber auch schreckhaft, Carly Beth. Du machst es ihnen echt einfach. Sabrina, deine beste Freundin wird von Jungs misshandelt und du machst hier Victim-Blaming, gibst ihr die Schuld dafür? Bist du scheiße? Kann es sein, dass du dumm bist? Anscheinend respektiert Sabrina Carly Beth überhaupt nicht. Und zu Recht ist Carly Beth dann sauer. Ich bin es leid, erschreckt zu werden. Ich will keine Angst mehr haben. Und sie wünscht sich, dass sie es allen heimzahlen könnte. Tja, und als sie dann so den Kürbis völlig vergessend nach Hause stapft, da schaut ihr der gruselige Mann am Fenster des Maskenladens hinterher. Zu Hause angekommen, erschreckt sich Carly Beth erstmal vor ihrer eigenen Mutter, die aber ein kleines Geschenk für sie hat. Nämlich die fucking gruseligste Gipsskulptur der Welt. Es ist eine Büste mit dem Gesicht von Carly Beth. Komplett bemalt mit blonden Haaren und nur etwas zu weit auseinanderstehenden Augen. Aber Carly Beth freut sich ein bisschen, weiß nicht, warum ihre Mutter sowas tun würde. Ach, du Dummerchen, weil ich dich lieb hab, ist die Antwort. Carly Beth nimmt die Gipsreplika von ihrem eigenen Kopf in die Hand und die Mutter meint, oh, pass auf, er ist zerbrechlich, weil er innen hohl ist. Genauso wie dein Schädel. Du Dummerchen, kannst froh sein, dass ich dich lieb hab, obwohl du so eine Hohlbirne bist. Das hat sie nicht gesagt, aber so fühlt sich die Dynamik zwischen den beiden irgendwie an. Irgendwie sieht dieses Kunstwerk creepy aus und Carly Beth hat direkt Angst davor und denkt, das Gesicht lächelt sie an. Ihre Mutti ist aber echt übereifrig gewesen und hat auch noch ein Halloween-Kostüm für sie genäht. Eine hübsche Ente. Und irgendwie gefällt Carly Beth das alles nicht. Sie will zu Halloween doch nicht hübsch sein, sondern diesmal sollen alle Angst vor ihr haben. Und als sie das ausspricht, scheint ihr Gipsgesicht tatsächlich zu lächeln und ein unheimlicher Blim, Blim, Blim Klimper-Sound wird eingespielt, um dem Zuschauer zu vermitteln, dass ihr Wunsch bestimmt schon bald wahr wird. Carly Beth hat auch einen kleinen Bruder, Noah, der sich in ihrem Zimmer, versteckt. Das macht er nicht gut, denn er hat ihr Entenkostüm angezogen und schreit ganz laut, quack, 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 quack. Sie hört ihn auch schon durch die geschlossene Tür. Wer weiß, wie lange er das schon gemacht hat in ihrem Zimmer. Nur um sie dann für diesen einen Moment, wo sie die Tür öffnet, zu erschrecken, was er dann auch schafft. Obwohl sie ihn ja vorher schon gehört hat. Was nochmal untermauert, Carly Beth hat wirklich vor jedem Scheiß Angst. Und so ein Kind mit einem Entenkostüm ist jetzt nicht besonders gruselig. Fun Fact. Für Bob Stein sind Entenkostüme ein Kindheitstrauma. Man könnte meinen, dadurch, dass er Horrorautor ist, dass er Halloween toll findet, aber er fand es damals als Kind wohl nicht so prickelnd, weil ihm was sehr Peinliches passiert ist. Da seine Eltern nicht so viel Geld hatten, konnten sie sich kein cooles Gruselkostüm leisten. Er wollte gerne ein Skelett oder eine Mumie oder irgendwie sowas sein, aber das gab's nicht. Und seine Eltern haben ihm dann aus so einem Billigkostümladen eine Entenverkleidung mitgebracht. Total süß mit gelben, federigen Plüschischwänzchen. Genau so eins, was man hier in der Serie sieht. Und das Schlimme war, das musste er nicht nur an einem Halloween tragen. Wie, du willst jedes Jahr ein neues Kostüm? Weißt du, wie viel das kostet? Du hast jetzt dieses eine, das wolltest du doch. Jetzt geh rausspielen. Und so musste er jahrelang jedes Halloween dieses verdammte Entenkostüm anziehen. Und das war so demütigend und peinlich und erniedrigend, dass er das in seinen Büchern verarbeiten musste. Carly Beth geht's ähnlich wie ihm. Sie findet das Kostüm blöd. Sie will keine flauschige, süße Ente sein, sondern was Gruseliges. Harter Schnitt, nächste Szene. Wir sind beim Schulmittagessen. Draußen, schöner Sonnenschein. Viele Kiddies sitzen an Tischen und futtern. Hier und da ist schon Halloweenig dekoriert mit geschnitzten Kürbissen und Papierskeletten am Baum. Und einige Kinder sind auch schon verkleidet, wie das Mädchen, was wir in einer Nahaufnahme sehen. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Kostüm das ist. Ich nehme an, es ist so ein Aufziehpüppchen, weil sie so rot geschminkte Wangen hat und ein Rüschenkleidchen trägt mit so einem Drehschlüssel hinten am Rücken. Und sie packt das
unappetitlichste Pausenbrot der Welt aus ihrem Butterbrotpapier aus. Sie guckt es völlig verdattert an. Bruder, was hat meine Mom mir da eingepackt? Es ist ein Sandwich, also es besteht aus 2 Toastscheiben. Eins ist normal, aber das andere ist völlig schwarz. So, als wäre es irgendwie 2 Wochen lang im Toaster vergessen worden. Und es sieht aus wie ein flaches Kohlebrikett. Aber das Mädchen beißt trotzdem genüsslich rein. Und die Kamera schwenkt zur Seite zu Carly Beth, die sich mit Sabrina unterhält. Und schon wieder wird sie von den doofen Jungs erschreckt. Mit einem kleinen sprechenden Kürbis. Den sie ihr aber schenken wollen als Entschuldigung, weil Carly Beth am Abend zuvor ja keinen Kürbis mehr bekommen hat. Eine ungewöhnlich nette Geste, die nicht einfach so passiert. Nein, während Carly Beth vom Kürbis abgelenkt ist, drücken die Jungs ihr fette Regenwürmer ins Pausenbrot. Das checkt sie aber nicht und nimmt 3 große Bissen davon. Die Jungs knickern schon, bis sie es merkt. Und sie muss würgen und spuckt alles raus und guckt rein. Es ist offenbar ein Thunfischbrot und darin liegt ein Regenwurm. Völlig intakt, vor sich hin wiggelnd. Merkwürdig, weil sie ja voller Inbrunst 3-mal reingebissen hat. Und sie ruft, ihh, da ist ein Wurm. Und I don't know, anscheinend passiert auf diesem Pausenhof nichts Interessantes. So dass ihr Ausruf, ihh, da ist ein Wurm, dazu führt, dass alle in schallendes Gelächter ausbrechen und auf sie zeigen, auf die Tische klopfen. Oh mein Gott, ein Wurm. Die kriegen sich nicht mehr ein. Die müssen richtig erbärmlich langweiliges Leben haben, dass das jetzt das ist, was sie zum Ausrasten bringt. Und ich muss zugeben, ich musste auch lachen. Nicht wegen dem Wurm im Brot, das ist jetzt nicht so der Brüller, aber die Kamera schwenkt so durch die Kindermenge. Alle sind am Lachen. Eins ist verkleidet als Hexe und die anderen sind ganz normal, haben so 90er Jahre Kindersachen an und dann sitzt da einfach ein Kind als fucking Clown. Es passt sowas von nicht in die Menge. So krass plüschige blaue Haare mit Schminke im Gesicht, roten Stehkragen, gepunkteter Overall. Es ist das einzige Kind in dieser Menge, das so auffällig verkleidet ist. Das hat mich so erwischt, ich musste so lachen. Tut mir leid, Carly Beth, ist nichts gegen dich. Ich lach das andere Kind aus. Selbst als Carly Beth traurig davonläuft, hören sie nicht auf zu lachen. Guck sie dir an, was für eine Loserin. Sie hat auf einen Wurm gebissen. Das ist das Lustigste, was dir seit langem passiert ist. Oh Gott, mein Leben ist so unglaublich öde. Fun Fact. Ja, also so ein Logo, wie man das am Ende von Filmen kennt. Bei der Produktion dieses Films wurden keine Tiere verletzt. Fehlt bei Gänsehaut. Ich hoffe, es wurden keine Würmer verletzt. Denn der Wurm, der hier im Sandwich rumkriecht, ist echt. Sie wollten eigentlich einen Fake-Gummiwurm nehmen, aber das kanadische Schauspielermädchen, das hier die Carly Beth mimt, hat darauf bestanden, der Wurm muss echt sein. Sie wollte eine echte Wirkreizreaktion darauf haben. Mit Gummiwurm hätte das nicht geklappt. Rest in Pieces, Wurm. Und da die Möglichkeit durchaus besteht, dass Regenwürmer Parasiten übertragen, gilt das hier ja fast schon als Stunt. Und laut Borbsteins Autobiografie mussten sie diese Szene auch oft wiederholen. Man braucht ja immer verschiedene Kameraeinstellungen von einer Szene und letztlich musste die Schauspielerin 12-mal ihr Wurm-Sandwich essen. Aber sie wollte es ja so, ja? Sie war schon in jungen Jahren eine richtige Method-Actress. Die Schauspielerin heißt übrigens Catherine Long. Und das Tolle ist, die beste Freundin Sabrina wird gespielt von Catherine Short. Hat da keiner von der Casting-Agentur nochmal auf den Zettel geguckt? So, wen haben wir jetzt eigentlich engagiert? Ach ja, Catherine Long und Catherine Short. Das ist doch albern, das muss ein Druckfehler sein. Wollt ihr mich verarschen? Aber so richtig viel Auswahl gab's auch nicht. In der Gänsehaut-Serie wurden recht viele Kinderdarsteller nacheinander verheizt, weil die Storys ja nicht zusammenhängend waren. In jeder Folge wurde eine neue unheimliche Geschichte erzählt von einem anderen horrorgeplagten Kind. Da musste dann für jede Folge ein neues kanadisches Schauspielerkind rangeholt werden. Unter anderem waren da auch heutzutage recht bekannte kanadische Schauspieler dabei, wie zum Beispiel Ryan Gosling. Er hat ausgerechnet in der Folge die unheimliche Kamera mitgespielt, also Say Cheese and Die, wo es auch die hastig eingefügte Skelette beim Grillentraumsequenz gab. Und Hayden Christensen, a.k.a. Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader höchstpersönlich, hat auch mitgemacht. Er war zu sehen in der Folge Die unheimliche Puppe. Kehrt zurück, Teil 1 und 2. Unsere krasse Regenwurm-fressende Carly Beth, gespielt von der wunderbaren Catherine Long, ist völlig verstört vom Pausenbrot-Ereignis in der Schule, kommt nach Hause, schmeißt sich aufs Bett und zerfetzt ihr Entenkostüm. Sie schreit und weint und zerrt mit aller Kraft den Stoff auseinander, dass die Federn nur so fliegen. Sie hat einen absoluten Nervenzusammenbruch und den nimmt man ihr ab. Immer wird sie geärgert und jetzt hat's die ganze Schule auf sie abgesehen. Man spürt ihre geballte Wut und die Trauer und den ganzen
Frust durch den Bildschirm und kann es ihr nicht verübeln, dass sie auf einmal intensive Rachegelüste bekommt. Und kurzerhand schnappt sie sich all ihr Taschengeld, $30, und geht damit schnurstracks zum neu aufgemachten Halloween-Maskenladen. Jetzt will sie es allen heimzahlen. Sie guckt sich interessiert im Laden um. Oh, Wahnsinn! Drin sind noch viel gruseligere Sachen als im Schaufenster. Ein Gorilla mit rot glühenden Augen steht an der Tür. Es gibt Gummimasken von allen möglichen Monsterkreaturen. Vampire, Wolfsmenschen, Zombies, Dinosaurier mit lila Haaren und übergroße Sonnenbrillen. Die guckt Carly Beth aus irgendeinem Grund besonders interessiert an. Große Sonnenbrillen sind schon ziemlich angsteinflößend. Und sie grinst von einem Ohr bis zum anderen bei dieser tollen Gruselauswahl, muss dann aber husten, weil überall eine fette Staubschicht ist. Und während sie sich umschaut, schwenkt die Kamera zu einem Regal mit Gruselmasken und dabei ist das hässliche Gesicht des Ladenbesitzers, der sie vorher die ganze Zeit durch das Fenster beobachtet hat. Und er schreit sie an, was hast du hier zu suchen? Und sie fängt an zu stottern, ich suche eine Maske für Halloween. Wir haben geschlossen. Okay, die Tür war aber auf und Carly Beth konnte einfach reingehen. Und das hier ist ein Laden, der speziell dafür existiert, Halloween-Masken zu verkaufen. Und der ist einen Tag vor Halloween zu einer ganz normalen Tageszeit, wo Leute einkaufen gehen, geschlossen. Der Ladenbesitzer möchte anscheinend kein Geld verdienen und gibt Carly Beth 5 Minuten, um zu verschwinden. Sie schaut sich die Masken an, zum Beispiel von einem Wolfsmann mit spitzen Zähnen und nerdiger fetter Brille, voll langweilig, nicht gruselig. Und als der Besitzer von einem Telefonat abgelenkt ist, schleicht sie sich einfach in ein Hinterzimmer des Ladens. Und irgendwer beim Set-Design muss sich gedacht haben, Cyril, das soll ein geheimes Labor sein. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Cyril, du musst viel mehr Reagenzgläser mit blauer und grüner Farbe aufstellen, Cyril. Nein, ohne Bunsenbrenner bist du bescheuert. Nur die Gläser. Cyril, ich brauche Reagenzgläser, Bechergläser, Messzylinder. Ich brauche Erlenmeyer-Kolben. Keine Ahnung, ein Glas, was geformt ist wie ein Ballon. Oh, und noch so ein gekringeltes Kondensatorglas. Dingsbums. Nein, ohne Verschluss, Cyril. Das muss alles ohne Verbindung rumstehen im Raum. Einfach offen stehen lassen. Überall müssen Reagenzgläser mit blauer und grüner Farbe sein. Sonst weiß der Zuschauer doch gar nicht, dass das hier ein geheimes, verrücktes Labor ist, Cyril. Und in diesem geheimen Labor sieht Carly Beth das Objekt ihrer Begierde. Aufgereiht auf einem Regal stehen sie. Mehrere ekelhafte Masken. Nicht billige Plastik-Kack-Monster-Masken wie vorne im Geschäft, sondern diese hier sehen fast wie richtige Gesichter aus. Hochwertige, schöne Latex-Masken. Aber die Gesichter sind verzerrt und entstellt, als wären gequälte Seelen aus dem Tor zur Hölle in diese Welt gekommen. Und eine davon zieht Carly Beth besonders an. Sie hat grünliche Haut mit Stirnwülsten und markanten Wangenknochen und langen, scharfen Zähnen. Und als Carly Beth sie anfassen möchte, schlägt sie die Augen auf. Der extrem theatralische Besitzer erwischt sie. Nein, die Masken sind nicht zu verkaufen. Doch Carly Beth lässt sich nicht umstimmen. Sie braucht eine richtig gruselige Maske, um Rache an den Jungs zu nehmen, die sie immer quälen. Sie will diejenige sein, die andere quält. Das sagt sie so. Sie will quälen. Das findet der Ladenbesitzer auf einmal ganz toll. Sein ganzes Verhalten ändert sich. Oh, Rache, eine schöne Idee. Hm. Kleine Jungs quälen. Oh, voll geil. Wie heißt du, kleines Fräulein? Ist voll creepy und fässt sie an und sagt, sie hat ein hübsches Gesicht. Aber glaubt nicht, dass sie Verantwortung übernehmen kann und will ihr die Maske nicht geben. Doch Carly Beth schnappt sich die Maske, schmeißt ihr Geld auf den Boden und rennt davon. Draußen ist sie dann ganz verwirrt. Hä, wieso habe ich das denn gemacht? Und schaut zurück zum Laden. Fun Fact. In Amiland ist es ganz normal, dass zu Halloween vorübergehend so Pop-Up-Geschäfte erscheinen, die ausschließlich Halloween-Kram verkaufen und nichts anderes und danach wieder zumachen. Spirit Halloween hat da ein ganzes Geschäftsmodell drauf aufgebaut, das ist schnelles Geld zur Saison. Dann wird halt irgendein Laden kurzfristig günstig gemietet. Die haben dann oft nicht mal ein richtiges Ladenschild, sondern einfach nur so ein Stoffbanner, der hässlich über die Tür getackert wurde. Und nach Halloween steht's dann wieder leer. Der Geist von Halloween ergreift also manchmal auch von Gebäuden Besitz. Und das Gebäude, das hier in der Gänsehautfolge als Darsteller des Ladens dient, existiert wirklich. Es ist kein Set, sondern ein richtiger Laden, aber er ist etwas merkwürdig. Drehort war eine ganz normale, kleine, süße Straße namens White Whale Road in der Stadt Pickering in Kanada. Kann man sich auf Google Maps schön angucken, Hausnummer 494. Aber das Gruselige ist, egal zu welchem Zeitpunkt man sich das anguckt, es steht immer leer. Es ist nicht heruntergekommen, sondern ganz gepflegt. Und es ist eigentlich ein schönes, kleines Lädchen mit großen Schaufenstern, aber die Rollläden der Fenster Fenster sind immer zu. Man kann nicht reingucken. Es ist niemand drin. Es gibt kein Ladenschild. Es wird nichts verkauft. Und wenn dann so Gänsehautfans dahin reisen, um Filming-Locations zu besuchen, dann berichten die auch immer, ja, es ist so creepy. Es ist nichts los. Dieses Haus steht einfach nur da. Unbenutzt und leer. Mitten im Nirgendwo. Und Fun Fact. Innerhalb eines Fun Fact. In der gleichen Straße, wo dieses Lädchen ist, White Whale Road, nur ein paar Minuten mit dem Auto entfernt, Haus Nummer 1579, war ein hübsches, unscheinbares Farmhaus, umgeben von ganz viel Wiese. Und das diente als Drehort für Will Grahams Zuhause aus der Serie Hannibal mit Mads Mikkelsen alias Hannibal Lecter, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe mehrere Synchros dazu gemacht, die auf YouTube alle gesperrt wurden, aber auf Vimeo sind sie noch zu finden. Ich habe die Serie geliebt, okay? Versteht ihr, warum mein Gehirn das gerade sehr gut findet, diese Verbindung zu ziehen? Leider wurde Will Grahams Haus abgerissen. Bei älteren Google Maps Aufnahmen kann man es aber noch von der Straße aus in weiter Ferne sehen und sich Will Graham vorstellen, wie er halbnackig in Unterhose völlig kaputt auf seiner Terrasse steht, geplagt von Fantasien über kannibalistische Morde und Mads Mikkelsen. Das Haus, das als Kulisse für diesen Halloween-Laden in der Gänsehautfolge benutzt wurde, steht allerdings noch. Und das Gruselige ist, es steht leer. Und das seit Jahren. Wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten. Immerhin ist diese Folge ja schon 30 Jahre alt. Calibeth steht vorm Laden und weiß nicht, warum sie die Maske geklaut hat. Will sie schon wieder zurückbringen? Da macht der Ladenbesitzer die Tür vor der Nase zu und hängt ein geschlossenes Schild auf und guckt sie ganz böse durch das Türfenster an. Ja geil, Calibeth geht grinsend mit der Maske von dann. Jetzt kann sie damit Rache an allen nehmen. Sie werden den Tag verfluchen, an dem sie getroffen haben. Selbstverständlich muss sie die Maske erstmal an ihrem kleinen scheiß Bruder testen. Der schreit vor Angst und sie lacht sich kaputt. So fühlt sich das also an, Leute zu erschrecken. Cool. Aber als er sie bittet, die Maske endlich abzunehmen, klebt sie an ihrem Gesicht. Gerade so mit viel Kraftaufwand bekommt sie sie ab. Doch nicht nur die Maske hat ihrem Bruder Angst eingejagt, sondern auch Calibeths Stimme. Während sie die Maske getragen hat, hat sie rauer und ekliger geklungen und das ist ihr gar nicht aufgefallen. Aber egal, sie kichert. Das ist schön und setzt die Maske wieder auf. Und als sie so vorm Spiegel steht, um sich zu bewundern, sieht man einen deutlichen Unterschied zu vorher, als sie damit ihren Bruder erschreckt hat. Eben war es noch eine abnehmbare Maske mit Augenlöchern, doch jetzt sitzt die Maske fest an ihrem Gesicht. Es sieht richtig professionell horrorfilmmäßig angeklebt und angeschminkt aus, so als hätte sie 6 Stunden in einem Make-up-Trailer gesessen, um das hinzukriegen. Und als hätte irgendein Monster-Make-up-Künstler da richtig lange dran gearbeitet. Fun Fact! Es wurden sehr viele Versionen von dieser einen Maske kreiert. Einmal eine als Ausstellungsstück für den Maskenladen, dann so eine typische Halloween-Maskenversion, damit die Schauspielerin sich das selber über den Kopf ziehen konnte. Dann eine Version, die tatsächlich ans Gesicht angeklebt wurde, für Catherine Long und dann noch eine für ihr Stand-in, also eine Platzhalter-Schauspielerin. Und in Szenen, wo Calibeth nicht viel sagt und von weiter weg gesehen draußen rumläuft, da hat man dann eine erwachsene Schauspielerfrau gefilmt, die aber recht klein wie ein Kind war und die hat auch eine Maske getragen. Denn trotz etwas lockerer Regeln für Kinderarbeit in Kanada konnte die Catherine Long nicht alles alleine spielen. Da es ja thematisch um Halloween geht, finden die meisten Szenen dieser Doppelfolge bei Nacht statt. Obwohl sie länger aufbleiben durfte und auch extra schulfrei bekommen hat für den Dreh, durfte die Catherine nicht die ganze Nacht durchmachen und die Stand-in-Schauspielerin hat ihr dann Arbeit abgenommen. Und es ist nicht dieses typische, okay, es wurde ganz offenbar bei Tag gedreht und das Bild dann später dunkelblau eingefärbt. Das hat man aber in den späteren Staffeln gemacht, weil bei Nachtdrehen so aufwendig war. Aber für die ersten Staffeln hat man wirklich noch bei richtiger Nachtdunkelheit gedreht, wie wir gleich sehen werden. Calibeth schnappt sich das Kunstwerk von ihrer Mom, den Gipskopf, und steckt ihn an einen Stab zusammen mit rotem Stoff, damit es aussieht, als würde sie mit ihrem eigenen aufgespießten, blutenden Kopf herumgehen. Und kaum ist sie draußen, geht sie voll in ihrer Monsterrolle auf. Oh, sie genießt es richtig, alle zu erschrecken. Sie kichert und schreit und reißt die Verkleidung von anderen Kindern ab. Sie trifft sich mit ihrer besten Freundin Sabrina, die verkleidet ist wie die beschissenste, kränkeligste Katze aus der letzten Mülltonne. Und die ist ganz beeindruckt von Calibeths gruseligen Kostüm und sieht dann den Gipskopf. Wow, wo hast du den denn her? Der sieht so echt aus. Schnitt auf den hässlichen Gipskopf, dessen Augen nur ein bisschen in verschiedene Richtungen gucken. Wow, sieht genauso aus wie du, Calibeth. Und Calibeth meint, das ist mein altes Ich, die ich früher war. Beim durch die Nacht spazieren will Sabrina wissen, woraus die Gruselmaske denn gemacht ist. Die sieht so lebendig aus und sie fühlt sich auch an wie echte Haut. Sie ist so warm. Ist sie aus dem neuen Laden? Nachher ist die aus echter Haut gemacht worden. Oh, voll ekelhaft. Sie ist die ganze Zeit am Plappern und besteht am Ende darauf, dass Calibeth die widerliche Maske endlich abnimmt. Und dann platzt Calibeth schließlich der Kragen. Sie packt Sabrina und schüttelt sie durch. Halt die Klappe, du blöde Ziege! Und daraufhin erscheint der Schriftzug Fortsetzung folgt. Und so endet der erste Part dieser Doppelfolge Gänsehaut. Was für ein Cliffhanger. Wird Carly Beth ihre Freundin Sabrina brutal erwürgen? Durch die unheimliche Macht des On-Demand-Streamings können wir gleich weitergucken. Die zweite Folge beginnt. Es war alles nur ein Scherz. Carly Beth lacht. Sie hat Sabrina doch gar nichts antun wollen. Sie wollte ihr nur Angst machen, um die Maske auszuprobieren. Um in Stimmung zu kommen. Sie macht einen kleinen Tanz dazu. Oh, sie genießt es richtig. Aber Sabrina findet das gar nicht lustig. Oh. Hey, selber Carly Beth anpacken und sie erschrecken ist okay, aber wenn das bei ihr gemacht wird, ist es nicht lustig. Merkst du selber, ne? Auch als sie zusammen Trick-or-Treaten gehen, um Süßigkeiten an Haustüren zu sammeln, wird Carly Beth immer merkwürdiger. Sie droht den kleinen Kindern an der Tür, dass sie fressen wird. Schnappt sich die Süßigkeiten, rennt davon und bewirft dann das Haus mit den Süßigkeiten. Sie ist voll auf diesem Grusel-Power-Trip. Sie macht Kürbisse von anderen kaputt und reißt die Deko ab. Alle Kinder rennen ängstlich vor ihr weg und sie findet's einfach großartig. Und in völliger Manie rennt sie schreiend mit ihrer Maske durch die Nacht. Harter Schnitt, nächste Szene. Die doofen Jungs Chuck und Steve tanzen miteinander. Sie sind als Piraten verkleidet und freuen sich, dass sie vor nichts Angst haben und begutachten ihre Ausbeute von Süßigkeiten, die sie auf einem Grabstein verteilt haben. Die Inschrift lautet Edith McCutcheon, geboren 1887, gestorben 1978, geliebte Frau und Mutter. Und mein Gehirn und ich haben uns gefragt, ist der echt? Haben die da wirklich die Schauspielkinder bei einem richtigen Grabstein Bonbons verteilen und rumtanzen lassen? Ich weiß ja nicht, ob die Nachfahren von Edith das so cool finden. Hey, guck mal, Oma ist im Fernsehen, sie hat bei Gänsehaut mitgespielt. Und da musste mein Gehirn natürlich recherchieren und es ist ein echter Friedhof. Der Cedar Grove Cemetery in Ontario in Kanada. Ich habe mir extra so ein Video vom YouTube-Kanal Places in Ontario, Kanada angeguckt, wo jemand genau diesen Friedhof besucht und die Gräber filmt, weil ich wissen wollte, ob der Grabstein da ist. Man sieht bei den Jungs im Hintergrund so eine spitz zulaufende rötliche Grabstele und einen Baum und ganz viele kleine Grabsteine davor und daran habe ich mich orientiert. Und genau diese Stelle wird im Video besucht, aber Ediths Grabstein fehlt. Und dann habe ich nochmal bei Google Maps nachgeguckt. Da kann man den Friedhof nämlich so ein bisschen von der Straße aus angucken. Okay, da ist die rote Grabstele, da ist der Baum, da sind die kleinen Gräber und Ediths Grabstein müsste davor sein, aber ist nicht da. Die Google-Aufnahmen gehen aber auch nur zurück zu 2007. Vielleicht wurde der Grabstein in den 90ern entfernt. Oder man hat sich halt doch überlegt, da für die Jungs zum Spielen einen gefakten Grabstein hinzustellen. Ich weiß es nicht. Aber laut Ancestry.com war Edith McCutcheon eine echte Person. Geboren 1887, gestorben 1978. Die in Detroit in Michigan gestorben ist. War also recht nah an der kanadischen Grenze, aber doch immer noch recht weit entfernt von diesem Friedhof. Wer weiß, ob der Grabstein echt war, ob da eine echte tote Person drunter gelegen hat. Oder ob es vom Set-Designer eine Hommage an die verstorbene Mutter war. Wie auch immer, Edith, rest in peace, du bist die Beste. Du hast original als Geist bei Gänsehaut mitgespielt. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Die Jungs kriegen jetzt aber doch ein bisschen Schiss und erschrecken sich gegenseitig und haben auch das Gefühl, dass sie beobachtet werden. Schatten bewegen sich über Gebüsche und Carly Beth kommt irrekichernd zum Friedhof gerannt, der ja, wie erwähnt, in Wirklichkeit Cedar Grove Cemetery heißt. Und dieser Name steht auch beim realen Friedhof auf einem schön geschwungenen Eingangsschild zwischen zwei Hecken. Und genau dieses Schild sehen wir, als Carly Beth ankommt. Jedoch hat man offenbar versucht, das Schild ein bisschen abzuwandeln. Es soll ja kein wiedererkennbarer Ort sein. Es ist alles fiktiv. Und deshalb haben die Buchstaben von dem Schild einfach überklebt.
Hey, ist das nicht das Cedar Grove Cemetery?
Nein, das ist er nicht. Das ist der Cedar Grove Cemetery. Siehst du doch, die Buchstaben C und R sind gar nicht da. Wahnsinn. 1A Unkenntlichmachung. Carly Beth scannt die Gegend vom Cedar Grove Cemetery ab. Und der Zuschauer nimmt den Blick durch ihre Maske ein. Die Sicht ist stark eingeschränkt. Nur durch die Augenlöcher kann sie gucken. Doch sie entdeckt schließlich die Jungs und will Rache nehmen. Carly Beth schleicht sich hechelnd an, kommt hinter einem Baum hervor und schreit sie an und... Die Reaktion der Jungs ist eher verhalten.
Warum tust du das, Carly Beth? Mann, hast du uns erschreckt.
Sie sind eher von ihrer merkwürdigen Stimme verwundert und können nicht verstehen, warum Carly Beth so sauer auf sie ist. Und sie geben zu, dass sie doch nur geärgert haben, weil sie mögen.
So zeigt man keinem, dass man ihn mag,
sagt Carly Beth mit ihrer Dämonenstimme, von der sie immer noch glaubt, dass es ihre eigene ist. Sie hält ihren eigenen Gipskopf hoch und verlangt, dass die Jungs sich bei ihr entschuldigen. Und da sehen wir den Gipskopf plötzlich in einem Standbild. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es kommt ein 90er-Jahre-Visual-Effekt. erschreckt, mit schlecht drübergelegter Echtaufnahme eines sich bewegenden Mundes und auch Augen beginnt der Kopf zu sprechen. Helft mir! Und das erschreckt die Jungs so sehr, dass sie weglaufen. Auch Carly Beth ist verwirrt und lässt vor Schreck den Kopf fallen und verliert dann völlig den Verstand und heult wie so ein Werwolf den Mond an. Fun Fact! Carly Beth rennt ja schon die ganze Zeit quietschend, kichernd und brüllend durch die Nacht und in den Szenen, wo sie von weiter weg zu sehen ist und durchdreht und schreit, war es nicht immer Catherine Long hinter der Maske, sondern ihr Stand-in. Und wenn man einer Person auf Reddit Glauben schenken mag, die behauptet, dieses Stand-in gewesen zu sein, dann hat sie für dieses Gebrüll quasi eine Gehaltserhöhung gekriegt und ihre Berufsbezeichnung geändert. Sie wurde bezahlt als Stand-in, also als Szenenplatzhalter, wenn die echte, richtige, tolle Schauspielerin nicht da ist. Aber dadurch, dass sie ihre Stimme benutzt hat, also das Gebrüll oder Gekicher oder sonst was, galt das als gesprochener Text. Und die eklige Stimme durfte sie dann in der Nachvertonung auch nochmal machen. Und somit war sie nicht mehr Stand-in, sondern Schauspielerin. Und hat dann auch Schauspielergehalt bekommen, eben weil sie in der Szene etwas sagt. Es war völlig egal, dass das nur ein war. Und darüber hat sie sich sehr gefreut, denn der Unterschied im Paycheck war wohl schon signifikant. Schön für sie. Also wenn Carly Beth vorher nicht schon durchgedreht war, dann ist sie es jetzt auf jeden Fall. Sie vergräbt ihren Gipskopf lachend auf dem Friedhof. Und man weiß nicht so recht, ist sie noch sie selbst oder hat die Maske von ihr Besitz ergriffen? Ist die Seele der echten Carly Beth im Gipskopf gefangen? Denn sie hat einen kurzen Moment der Besinnung, als sie ihre Freundin Sabrina wieder trifft. Und Hand in Hand gehen die beiden zusammen nach Hause. Und dort angekommen will Carly Beth die Maske endlich abnehmen. Aber sie klebt fest. Diesmal richtig. Sabrina will ihr helfen, aber sie sieht keinen sichtbaren Übergang von der Maske zur Haut. Es gibt keinen Schlitz zum Hochziehen, da ist kein Rand mehr. Es sieht aus, als wäre die Maske Teil ihrer Haut. Völlig panisch guckt Carly Beth selber im Spiegel nach und stellt fest, die Augen, die sie aus der Maske heraus angucken, sind nicht ihre eigenen. Und das ist die Szene, die mir einen Schauer über den Rücken gejagt hat. Es ist eine Mischung aus Klaustrophobie, weil die Maske nicht abgeht und diesem Grauen davor, dass das jetzt für immer so bleibt. Aber am schlimmsten ist dieser Wechsel zu absoluter Angst, als sie ihre eigenen Augen nicht erkennt. Es ist die Kinderversion von Body Horror. Das eigene Spiegelbild wird zur Quelle der Angst. Der eigene Körper wird zur horrormäßigen Bedrohung. Das bin ich nicht. Was passiert hier? Wer ist in mir drin? Und dieses Bild der Maske, die nicht mehr abgeht, ist nicht nur jahrelang in meinem Gedächtnis als die gruseligste Szene, die ich je gesehen habe, abgespeichert gewesen. Sie ist auch eine ganz reale Erinnerung von jemand anderem. Und beruht auf einer wahren Begebenheit aus R.L. Steins Leben. Genau genommen aus der seines Sohnes Matthew. Der hat zu Halloween mal eine grüne Gummi-Frankenstein-Maske anprobiert, die er dann nicht mehr abbekommen hat. Er hat dran gezogen und gezogen, aber sie ist an ihm kleben geblieben. Das kann passieren aufgrund von Unterdruck und Körperflüssigkeit. Und der Herr Stein schreibt dazu in seiner offiziellen Biografie: Ja, ich schätze, ich hätte ihm helfen sollen. Aber stattdessen bin ich zu meinem Schreibtisch gegangen und habe mir Notizen gemacht. Ich wusste, das wird eine tolle Handlung für eine Story. Und ich stelle mir halt vor, das Kind schreit um Hilfe und denkt, es muss für immer wie Frankenstein aussehen. Und anstatt seinem Kind zu helfen, hat sich der Herr Stein gedacht: Wunderbar, das notiere ich mir gleich auf meiner unheimlichen Schreibmaschine. Ist es schrecklich? Hast du furchtbare Gänsehaut?
Oh Gott, ich krieg die Maske nicht mehr ab!
Aha, dieser Verlust deines Selbst, der erfüllt dich mit unheimlichen Schrecken, ja?
Ich will nicht so aussehen.
Gute Story.
Könntest du etwas schneller schreiben?
Du weißt doch, ich benutze nur meinen einen linken Finger. Gleich habe ich das Wort Geistermaske zu Ende geschrieben. Weil sie die Maske nicht abbekommt, rennt Carly Beth verzweifelt nach draußen, trifft auf eine Gruppe verkleideter Kinder und auf Englisch fragt eins:
What are you supposed to be?
Nach dem Motto, was ist das für eine Verkleidung? Wer sollst du denn sein? Aber Carly Beth ist wirklich, wirklich verzweifelt und nimmt sich diese Frage zu Herzen. Wer soll sie sein? Sie sollte sie selbst sein, aber sie ist es nicht. Sie weiß nicht mehr, wer sie ist und sie fragt: Wer bin ich? Wer bin ich? Und ich weiß, diese Szene sollte zur Hoffnungslosigkeit und Angst beitragen, aber ich musste wieder so lachen. Denn auf Deutsch fragen die Kinder nicht: Hey, wer sollst du denn sein? Sondern so eine Olle, die als Hexe verkleidet ist, fragt eiskalt: Wer bist du denn, Meister Propper? Schnitt auf Carly Beth mit ihrer ekligen Maske, die überhaupt nicht aussieht wie Meister Propper, abgesehen davon, dass sie eine Glatze hat. Was? Wieso? Wieso Meister Propper? Gibt's den überhaupt noch? Das ist so ein Putzmittelmaskottchen, so ein Typ mit Glatze. Aber... Alter, was ist das für eine Synchro? Das reißt mich so aus der Immersion raus. Ey, es geht hier um Realitätsverlust, um diese schreckliche, verzerrte Selbstwahrnehmung und die Alte bringt so einen Spruch. Carly Beth weiß nicht mehr weiter. Was passiert mit ihr? Sie rennt zurück zum Geschäft, wo sie die Maske her hat. Der Besitzer macht direkt die Tür auf. Ich habe dich erwartet. Und er erklärt, die Maske ist ein lebendes Wesen. Alle Masken, die er in seinem Labor hat, waren mal schöne Gesichter. Er hat sie nämlich für sich selbst gemacht, um sich dahinter zu verstecken. Aber sie haben sich verwandelt und wurden ekelhaft, weil sie voller Grausamkeit waren. Und man sieht schon an seinem jetzigen Gesicht, das voller Pusteln ist. Es passiert wieder. Er kann sich nicht vor sich selbst verstecken. Alle Masken waren mal eine Version von ihm, aber sind jetzt die ungeliebten Wesen, weil sie in diesem hässlichen Zustand keiner mag. Carly Beth war die Einzige, die sowas wie Zuneigung gezeigt hat und die Masken, so wie sie sind, akzeptiert hat und sie gerade wegen ihrer Hässlichkeit toll fand. Und deshalb ist die Maske jetzt zu ihrem Gesicht geworden und wird es auch für immer sein. Da dreht Carly Beth durch. Sie will keine Maske tragen, sie will sie selbst sein. Und der Ladenbesitzer erklärt, er kann sie nicht befreien, das kann nur sie selbst, mit dem Symbol der Liebe. Was auch immer das bedeuten mag. Carly Beth kann nicht lange drüber nachdenken, denn auch die restlichen Masken des Labors fühlen sich zu ihr angezogen und beginnen in einem wunderbaren 90er-Jahre-Visual-Effekt auf sie zuzufliegen. Liebe uns! Liebe uns! Und ja, der Effekt ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich muss einmal die Kunst dahinter loben. Das sind mehrere richtige Masken, die jemand kreiert hat, die dann vor Greenscreen gefilmt wurden, um hier eingefügt zu werden. So gut wie alle Kreaturen und Monster, die in der Serie vorkommen, wurden entworfen von Ron Stefaniewicz. Der hat das mit einem kleinen Team gemacht und sie mussten Woche für Woche bis spät in die Nacht arbeiten, um noch irgendwie eine Gruselkreatur fertig zu bekommen. Und das hier ist nicht die einzige Gänsehautfolge mit einer Monstermaske. In fast jeder Folge wurde ein neues Monster geschaffen, es wurde oft mit praktischen Effekten gearbeitet, abgefucktem Make-up. Und bei mir löst so ein cheesy 90er-Jahre-Effekt irgendwie mehr Gänsehaut aus, als irgendwas computergeneriertes, weil ich weiß, irgendwo liegt bei Ron Stefaniewicz diese Maske noch im Regal und vergammelt. Diese Monster von Gänsehaut, sie sind echt, sie sind anfassbar. Ihre Latexhüllen sind in unserer Welt. Und das herzustellen ist krass aufwendig und eine wirklich beeindruckende Kunstform. Fun Fact. Ron Stefaniewicz hat unter anderem auch für die Serie The Boys Kreaturen gebastelt. Zum Beispiel den Delfin. Ja, den Delfin. Und einen lebensgroßen Pottwal. Den beiden ganz furchtbare Dinge passieren. Carly Beth hat genug von furchtbaren Dingen. Sie rennt zum Friedhof zurück und gräbt in Panik ihr eigenes Gipsgesicht wieder aus und verscheucht damit die fliegenden Horrormasken. Und auf einmal löst sich die Gruselmaske von ihrem Gesicht und sie kann sie endlich wieder abnehmen. Das Symbol der Liebe war sie selbst. Völlig verdreckt kommt sie nach Hause, schmeißt die Horrormaske auf den Boden, wird direkt wieder von ihrem kleinen Scheiß Bruder genervt. Carly Beth guckt sich ängstlich im Spiegel an, aber sie hat ihr eigenes Gesicht wieder. Alles ist wieder in Ordnung und sie fällt ihrer Mutter weinend in die Arme. Und gerade als man denkt, ach, jetzt ist der Spuk vorbei, hört man ein Kichern. Und wir sehen, Carly Beths Bruder hat die Maske vom Boden aufgehoben und aufgesetzt. Und somit endet die Geschichte der Geistermaske. Oder doch nicht? Und das ist so ein typischer Gänsehautschluss. Eigentlich ist alles nochmal gut gegangen mit dem Plot-Twist, dass der kleine Bruder jetzt die verdammte Maske hat. Und was das für unheimliche Ausmaße haben könnte, wird der Fantasie des kindlichen Zuschauers überlassen. Wobei die Geistermaske eine der wenigen Gänsehautgeschichten ist, die fortgeführt wurde in der Folge Wer die Geistermaske trägt, kehrt Carly Beth, gespielt von Catherine Long, zurück. Und die Figur Carly Beth erlebt noch weitere maskige Horrorabenteuer in den Gänsehautbüchern. Es ist eben eine von R.L. Steins Lieblingsgeschichten. Langsame Überblende von der Monstermaske zu R.L. Steins Gesicht. Auch am Ende der Folge muss er nochmal so richtig Dampf machen. Und das Erste, was er sagt, so als Rausgeher für diese Pilotfolge, die den Ton angibt für alle weiteren, ist: Na, das war nicht besonders unheimlich, oder? Ich frag mal meine Eltern. Mom? Dad? Und dann sitzen da zwei alte Leute mit gesträubten Haaren neben ihm, mit aufgerissenen Mündern. Schon wieder genau wie am Anfang der Folge macht er so eine todestrockene Verabschiedung mit ein bisschen Selbstverarsche. Das ist sein Ding. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass Humor und Horror manchmal Hand in Hand gehen. Es ist beides irgendwie angenehm überraschend fürs Gehirn. Und er hat selber mal gesagt, ich hab nie Angst, mir fehlt irgendwas im Gehirn. Ich hab mich nie gefürchtet. Horror bringt mich zum Lachen. Ich find Horror lustig. Das kann ich nur so unterschreiben. Und obwohl die Gänsehautserie jetzt objektiv betrachtet, mit R.L. Steins eigenen Worten gesagt, nicht besonders unheimlich war, hat man sich als Kind eingeschissen. Gerade bei dieser Folge mit der Geistermaske, die ging mir nie aus dem Kopf. Wahrscheinlich, weil ich, als die Folge zum ersten Mal lief, genauso alt war wie Carly Beth. Und ich denke, als Kind kann man sich gut mit ihr identifizieren. Sie ist gleichzeitig Protagonist, aber auch Antagonist. Sie ist ihr eigener Feind. Sie ist gut, sie ist böse. Sie hat 1000 Gefühle auf einmal an einem Tag
und wenn das Pubertät nicht zusammenfasst, dann weiß ich auch nicht. Die Jungs sind doof, ihr kleiner Bruder ist furchtbar, die Mutter nennt sie dumm, die beste Freundin ist keine Unterstützung, sie wird in der Schule gemobbt, sie muss Regenwürmer essen, sie hat vor allem Angst. Sie will nicht mehr sie selbst sein und entwickelt sich von einem lieben, angstgeplagten Mädchen plötzlich zu einem Monster voller Grausamkeit, was ihr sogar Spaß macht. Es ist befreiend für sie, das alte Ich hinter sich zu lassen und einfach mal Arschloch zu sein. Aber am Ende zerstört es sie innerlich. Der Künstler R.L. Stein hat somit eine Geschichte geschaffen über Selbsthass und Hässlichkeit, über Angst vor Selbstverlust und über Masken, die wir nach außen tragen, um unser wahres Selbst zu verbergen, die uns jedoch verschlingen. Der Gipskopf steht als Sinnbild für Carly Beths wahres Ich und sie gräbt sich selbst aus dem Unterbewusstsein wieder aus, denn sie hasst sich nicht selbst, sondern wie sie behandelt wurde. Lieber möchte sie, dass Leute vor ihr Angst haben, als dass ihr Angst gemacht wird. Der Kampf gegen schlechter 90er-Jahre-Effekt fliegende Geistermasken kratzt in dieser Story an der Oberfläche von kindlichem Grusel. Aber viel angsteinflößender ist der innere Konflikt, die alles entscheidende Frage, die wir alle schon einmal gespürt haben, die von Carly Beth verzweifelt an andere Kinder gestellt wird. Wer bin ich? Wer soll ich sein? Und das ist der wahre Horror eines jeden heranwachsenden Menschen. Wer muss ich sein, um in dieser Welt akzeptiert zu werden? Und wer kann mich lieben mit all meinen Fehlern? Und dieser Konflikt wird in dieser Geschichte auf kunstvolle Art erzählt, was mir als Kind wahrscheinlich nicht mal aufgefallen ist, aber was ich als merkwürdige erwachsene Person, die vorher ein merkwürdiges Kind war, sehr gut nachvollziehen kann. Kindheit ist wie die Gänsehaut-Serie selbst. Eigentlich hat man vor allem Schiss, alles ist verdammt seltsam, immer wieder gibt's irgendwelche Plot-Twists und dann ist man erwachsen und denkt, das war ja nicht besonders unheimlich. Irgendwie habe ich es geschafft zu überleben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schauerliches Halloween. Vertreibt die Geister der Vergangenheit und lernt die kaputten Masken in eurem geheimen Labor, das von Cyril dekoriert wurde, zu lieben. Und weil das ein viel zu gefühlvoller Schluss für diesen Podcast ist, muss ich noch mal kurz erzählen. Jede Person, der ich gesagt habe, oh, ich will mal eine Folge über die Gänsehaut-Serie machen, meinte dann, oh, dann kannst du ja einem Fun-Fact erzählen, warum Menschen überhaupt Gänsehaut bekommen und warum das so heißt. Und ich dachte nur, was denkst du, wie mein Gehirn funktioniert? Ich will rausfinden, ob Edith McCutcheons Grabstein wirklich existiert. Nicht wie Gänsehaut zustande kommt. Bin ich Sendung mit der Maus oder was? Das kannst du schön selber googeln, sagt eure Telekaddi. Piu! Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk. Und hier ist ein einziger Outtake. Und sein Trick, das Ganze in 2 Wochen rauszuknallen, war, er hat jeden Tag diszipliniert 2 Wörter geschrieben. Ich meine 2000. 2 Wörter. Tup, tup, tup. 1, 2. Boah, reicht. Das war ein anstrengender Arbeitstag.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte, rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.